Ja, Peoples.
Let's start.
Herzlich willkommen zur Folge. Es ist nämlich eine Jubiläumsfolge.
20.
Folge 20 von Axel MV, wir und die Musikwelt.
Alt.
Wir haben im Juni angefangen, oder? Mitte des Jahres. Jetzt haben wir fast mehr. Wir haben März jetzt. Ja. Und haben heute einen Gast für diejenigen, die bei YouTube reinschauen. Die Folge heißt Im Kosmos von Lilo Skrimali. Herzlich willkommen, Lilo.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wir freuen uns.
Wir freuen uns super. Freuen uns sehr, dass du hier bist. Vielleicht für das Setting, warum du jetzt hier gerade mit uns sitzt, ist eigentlich ganz lustig. Viele kennen dich aus dem Fernsehen. Wir kommen nachher mal auf deinen ganzen Werdegang zurück. Du machst tausend Dinge. Fanta 4, The Voice, Jordan Alani, die ganze Freundeskreis, Posse und so weiter. Und bist aber jetzt mit uns, haben sich die Wege gekreuzt, weil wir ja gerade bei Sing Mein Song sind. Wir waren in Mannheim im Studio. Da warst du schon dabei. Jetzt bist du mitgekommen nach Afrika, um die Joy zu begleiten. Also quasi als ihr Produzent, Mitwriter, Arrangeur. Und warst jetzt eben mit uns auch in Afrika. Wir haben gestern die letzte Show abgedreht. Wir haben eine Woche hier verbracht zusammen und haben heute einen regnerischen Off-Day, den du glücklicherweise mit uns teilst in Form unseres heutigen Podcasts.
Ich freue mich.
Super cool, dass wir dich hier einladen durften.
Yes.
Wir sitzen beim V auf dem Zimmer.
Ja, das ist meine Butze hier. Ich habe ein bisschen aufgeräumt. Normalerweise würden ja überall
sehr Sachen bescheiden, würde ich mal sagen, hier
Socken und Seiten.
Der Ausblick.
Ja, das ist schon ein bisschen, also wir sind jetzt seit 11 Jahren hier und ich hatte jetzt, glaube ich, schon 5, 6 Mal diesen Raum. Also es fühlt sich ein bisschen an wie Ferienwohnung,
ja.
Jedes Mal wieder hierher kommen.
Ihr hört vielleicht die Vögel im Hintergrund, wir haben die Tür auf.
Ja, schöne.
Eigentlich ist der Tag heute für die Sing Mein Song Produktion, ist es ein Spare Day, also quasi so, falls irgendwas schief geht oder falls schlechtes Wetter ist und man den Schedule nicht hat einhalten können, dann wäre heute noch ein optionaler Produktionstag. Den haben wir noch nie nutzen müssen. Wir haben normalerweise immer frei heute und würden jetzt Pferde reiten gehen. Oder nachher ist eigentlich noch geplant, dass wir auf so einer kleinen Bootstour auf so einem River hier vorne.
Macht ihr das?
Je nachdem, wie das Wetter sich jetzt so ergibt.
Ja, okay.
Aber wir haben jetzt mittags uns hingesetzt, um dich ein bisschen auszuquetschen. Deine Sicht der ganzen musikalischen Dinge. Ich habe eben schon erwähnt, du hast irgendwie einige Projekte, die wahrscheinlich alle von uns Hörern auch auf dem Schirm haben. Aber wie hat das bei dir überhaupt angefangen mit der Musik? Also ich weiß, scheint aus einer musikalischen Familie zu kommen. Es gibt ja auch den Bruder, ja. Matteo, ein geiler Drummer. Wie war das bei euch? Wie bist du überhaupt zur Musik gekommen?
Also meine Eltern sind klassische Einwanderer, ne, in den 60er Jahren. Also ich bin Italiener,
ja.
Bin auch so aufgewachsen.
Sizilianer?
Sizilianer, ja, muss man dazu sagen.
Ja. Was heißt, du bist so aufgewachsen musikalisch, oder?
Na, ich bin so eher so italienisch aufgewachsen. Auch, also die ersten Jahre konnte ich gar kein Deutsch sprechen. Ja. Wir haben nur Italienisch zu Hause gesprochen.
Ich guck nur gerade am Mikro, aber ist alles cool. Ja.
Und erst als ich in den Kindergarten kam, dachte ich, okay, die sprechen ja alle komplett anders hier.
Wo war das denn?
Das war in Kirchheim-Teck, Unterteck.
Schwarmländle.
Schwarmländle, ja, genau.
Ja, du bist in Stuttgart geboren.
Ich bin da geboren, in Kirchheim-Teck. Ja, genau. Ja. Meine Eltern haben sich auch in Kirchheim-Teck kennengelernt damals. Ja. Mein Papa ist Sizilianer, meine Mama aus Apulien mit argentinischen Wurzeln. Ja. Mein Vater war Argentiner. Und mein Papa ist Polster, Mama Schneiderin und Onkels waren Musiker, auch Schlagzeug und Bass.
Ja.
Und das war natürlich, wir waren immer auf Konzerte, Proben. Schon als Zweijähriger hat mich mein Papa immer mitgenommen. Mhm. Der war sehr leidenschaftlicher Musikliebhaber. Und,
aber was lief da so, wenn du groß geworden bist? Was lief da zu Hause bei euch muckemäßig?
Alles Mögliche, von wirklich Soul, Jazz, italienische Songs, von Adriano Celentano bis Albano und Romina. Mhm. Alles möglich, wirklich quer durch. Und die Onkels haben auch, der eine Onkel hat auch italienischen Pop gespielt, der andere war auch in Norwegen und hat da gespielt. Und so kam ich eben, im ersten Kontakt zur Musik.
Ja.
Und erst dann mit 4 bekam ich mein erstes Klavier und habe dann angefangen, mein Papa hat mir Melodien vorgesungen und ich habe sie nachgespielt.
Geil.
eigentlich eher so mit der sizilianischen Tarantellas angefangen. Das sind,
krass, ja.
Ist eigentlich total schwer zu spielen.
Ja, so schnelles Zeug,
ja, genau.
Technisch
genau.
Anspruchsvoll.
Ja.
Wie heißt das? Tarantella?
Tarantella. Ah,
das sind so Tänze eigentlich, ne? Oder was ist das, wie würde man sagen? So?
Es gibt Tänze dazu, es ist Folklore.
Ja,
ja. Ja, mit sind richtig schöne. Ist eigentlich Bach für Sizilianer.
Ja, so lautmalerische, schnelle okay. Läufe, ja. Interessante Mucke.
Auch viel mit Flöten.
Eben, daher kenne ich es als aus meiner Musikschulzeiten. Ja. Da taucht dann manchmal Tarantella, hey, what's that? So,
aber Adriano Celentano ist ja auch komplexe Musik eigentlich, ne? So, ja. So vom Arrangement ist ja schon...
Ja.
Schon
überhaupt italienische Filmmusik oder es gibt übrigens... Wahnsinnig, also kurzer Side Note, der Sänger von Faith No More, ne? Wie heißt er nochmal?
Ja.
Ich komme jetzt nicht drauf. Wahnsinnig crazy Dude, also auch so ein Vocalist, der die Stimme ja so ganz crazy ansetzt. Der hat eine Platte gemacht in Italien mit einem italienischen Filmmusikorchester, wo er als Amerikaner italienische Filmmusiken singt.
Wow.
Total crazy.
Ja, ja.
Unglaublich crazy. Wir machen das in die Links unten rein in die Kommentare. Ich suche das raus, weil ich liebe diese Platte. Und das aber aus der Sicht eines Amerikaners, der eigentlich die Sprache auch nicht kann. Singt aber Italienisch.
Ja.
Super interessant.
Man kann sich auch, wenn euch das interessiert, Gino Vannelli ist ja auch Sizilianer eigentlich, in Amerika, aber oder Kanada, glaube ich sogar.
Ja.
Oder? Der hat 76 eine Platte gemacht, Pampa in Paradise, glaube ich, heißt die Platte. Das ist auch mit Orchester.
Ja.
Und da hört man aber auch diese Einflüsse.
Ja.
Und das ist finde ich, das Interessante am Komponieren und Arrangieren ist ja auch, wo du herkommst, mit was du aufgewachsen bist. Diese Melodien, diese Akkordfolgen, die hast du in dir.
Ja.
Mhm. Ja, und ich werde ganz oft gefragt, wie kommst du jetzt auf die Idee? Das hat ja gar nichts mit dem zu tun, was wir gerade machen. Aber genau das ist, glaube ich, interessant. Und da unterscheiden sich ja auch Arrangeure und Komponisten. Also das ist ja eigentlich im Endeffekt wie so ein Computer. Je nachdem, mit was du das fütterst, kannst du das auch wieder auch hergeben. Ne?
Aber nochmal, um jetzt kurz deine Biografie zu beenden. Tarantella, klassische Inhalte auch am Klavier. Wie ging es dann weiter bei dir?
Genau, erst nach Gehör gespielt, so 2-3 Jahre. Musste auch auf jeder Hochzeit und irgendwelche Familienfeste spielen. So fing das natürlich an. Also dieses Lampenfieber hatte ich gar nicht, weil ich wirklich immer vor Leuten gespielt habe.
Ja.
Und Unterricht war damals irgendwie, weiß nicht, wie es heute ist, aber die Musikschulen haben gesagt, sagten immer so, erst ab der ersten Klasse. Mathematik wäre da wichtig und so weiter und so fort. Und keiner wollte mich unterrichten. So. Das kam dann so mit 7. Hatte ich dann klassischen Unterricht.
Okay.
Genau. Und da war ich aber schon so geschult, durch mein Gehör, hat er auch noch nie nach Noten gespielt. Auch. Mhm. Und dadurch, dass mein Lehrer die Sachen mir immer vorgespielt hatte, konnte ich so einigermaßen nachspielen. Und er dachte, aber ich kann Noten lesen. Und so.
Das gibt es häufig.
Und das habe ich, glaube ich, das habe ich 1-2 Jahre durchgezogen. Und irgendwann hat er es gemerkt.
Dass du praktisch immer, wenn du Noten spielen musstest, die Melodie schon kanntest und eigentlich nicht gelesen hast.
Ja, genau.
Ja.
Ich kenne das irgendwoher.
Ja. Genau, es geht vielen Musikern so.
Ja.
Ich finde eigentlich die Vorgehensweise eigentlich besser als andersrum, ehrlich gesagt. Ja. Aber der war richtig sauer auf mich. Der hat mich angeschrien. Und ich weiß noch, ich bin damals mit meinen 8 Jahren mit zitternden Knien vom 4. Stockwerk runtergelaufen. Und ja.
Wow.
Irgendwann habe ich auch den Jazz für mich entdeckt und ich liebe Klassik, spiele ich heute auch noch sehr, sehr gerne. Und aber der Jazz hat dann doch und der Soul, der Funk hat dann doch mein Herz erobert. Und dann hatte ich Unterricht bei verschiedenen Pianisten meiner Wahl und meine Eltern haben das natürlich immer unterstützt.
Super, ja.
Mein Vater hat mich nach Stuttgart gefahren. Das sind dann auch immer 40 Kilometer im Winter, auch im Auto gewartet eine Stunde und wieder zurückgefahren. Und ich hatte ja da schon dann auch Bands. Ich habe in Coverbands gespielt, erwachsenen Leuten, war ich 12, 13.
Krass.
Irgendwelche Pressebälle und Hochzeiten, was auch immer. Es war eine gute Schule auf jeden Fall. Bei uns waren ja DJIs dann auch, ne, die ganzen Amis. Da kam ich dann auch zum Funk und so den ganzen Sachen in den Ami-Kasernen geprobt. Es gibt so ein absurdes so ein Plakat, waren diese zwei riesen Typen, die waren 2 Meter groß und ich in der Mitte irgendwie. So halb
so groß.
Halb so groß, aber so als 13, 14-Jähriger. Ja. Früher hat man ja noch Plakate irgendwie noch gemacht.
Aber du hast in den Ami-Kasernen auch regelmäßig gespielt?
Ja, also, das ist total geil, muss man echt sagen. Ich finde die Region Stuttgart, Mannheim, Heidelberg, Kaiserslautern durch die Besatzungszeit dort, das hat für die Popularmusik so ein wunderbares Mission ergeben.
Absolut.
Für die Deutschen, die Mucke mit den Amerikanern zusammen gemacht haben.
Ich bin mit meinen Eltern auch aufgewachsen. So, die haben aber Country-Musik, also American Country gemacht. Und die haben jedes Wochenende in den Kasernen gespielt. Ne? In Bruchsal, in Hanau, Rotten Gun Club und wie die alle hießen und so. Ne? Und ich bin da immer, durfte da immer mit. Also ich kenne diese Welt so ein bisschen, aber aus der Sicht der Country-Mucke so, ne? nicht aus der Funk-Mucke. Aber was mich jetzt, weil du Funk sagst, ne? Was mich da interessiert jetzt, also viele kennen ja jetzt auch so die ersten Platten von Joy, also Mamani ist ja, glaube ich, eine der ersten Platten. Ne? Ich weiß
die
nicht
ist, das ist die erste.
Das ist sogar die erste.
Du hast gespielt, hast du die auch produziert? Oder?
Es war eigentlich so, wir kannten uns ja damals, Max und so, auch weil ich parallel mit den Fantastischen Vier ja getourt bin und Freundeskreis damals auch als Vorband gespielt hat. Und irgendwann haben wir uns auf einer Goldverleihung von den Fantas getroffen und meinte Max, ja, meine Freundin macht eine Platte irgendwie, ob du Lust hast, mal 2 Songs einzuspielen. So fing das an. Und von den 2 Songs wurde die ganze Platte letztendlich, weil es hat total gut harmoniert. Vom Spielen wurde dann doch auch arrangieren, Streicher, dann kamen noch Bläser dazu. Genau, so ist diese Platte entstanden. Die ist aber auch so entstanden, dass auch viel rumprobiert wurde. Es war gar nicht klar, wo es hin soll. Mhm. Ja. Deswegen ist die auch so unterschiedlich. Da hörst du von Blues bis Afrobeat, jazzige Sachen.
Afrikanische
Einflüsse, ja klar.
Das fand ich super spannend, weil ich aus eurer Ecke kamen ganz viele so weltmusikmäßige Einflüsse, die ihr gemischt habt mit eurem sehr groovigen Style. Das hat mich immer so ein bisschen fasziniert. Auch, also ich hatte damals noch nicht so die Berufsmusiker-Connections. Ich habe eher Musik gehört in der Zeit, als Mamani rauskam. Aber ich weiß noch, dass ich diese Platte ganz oft gehört habe und dass mir die auch sehr gut gefallen hat. Und ich habe mich dann immer so gefragt, was, aus Deutschland kommt das? Ich habe das nie so gecheckt, dass das aus Deutschland kommt. Ich fand das immer so, wow, krass, sowas geht hier. Fand ich immer beeindruckend und ich fand vor allem die Einflüsse, also die haben, das war so eine Fusion aus afrikanisch, dann Soul-Mucke, Al Green ein bisschen und diese leicht, also dein Bruder, ne, hat ja, glaube ich, drauf gespielt.
Dann Mamani noch nicht.
Da noch nicht. Aber da ging es aber auf jeden Fall los mit diesen cool gespielten Drum-Sounds, die nicht so massiv, weil ich kam auch ein bisschen aus den 90ern Rockmusik, ne, wo man so draufgehauen hat. Und mich hat das total fasziniert, auch schon damals immer, auch wenn ich so Musik gehört habe, wie jemand leise Drums spielen kann, die aber fett klingen. So.
Kraft da ist, ja.
Genau, und das hat mich immer sehr inspiriert. Bei dieser Platte ist mir das erste Mal so richtig aufgefallen, dass das in Deutschland sowas möglich ist. Mhm. Fand ich ziemlich spannend. So.
Ja, wir haben auch selbst auch gemerkt, dass da passiert gerade irgendwas, irgendwas Tolles irgendwie. Wir konnten es auch nicht beschreiben, weil wir haben wirklich bis 5 Uhr morgens teilweise aufgenommen. Es war so, es gab keine Zeiten. Es war wirklich in so einem Studio, da bist du 3 Stockwerke nach unten gelaufen. Da war kein Tageslicht, nichts. Du hast den ganzen Tag Musik gemacht. Das in einem Zeitraum von 1,5 Jahren, so bis 2 Jahren, ist diese Platte entstanden. Und was mich beeindruckt hat, was Joy betrifft, ich kam irgendwann mal runter und dachte, sie singt Englisch, weil das war eigentlich zuerst der Plan.
Ach so.
Und vielleicht kennt ihr die Nummer Sag's mir.
Ja, klar.
Und ich kam runter und dann hörte ich diesen und dachte ich so, oh, cooler Song, ey, boah, klingt toll. Und beim zweiten Mal hinhör, dachte ich, die Joyce singt ja Deutsch. Mhm. Und das hat mich total beeindruckt. Wusste, okay, niemand singt so Deutsch und so soulig. Ne? Es klingt wie Englisch. Also ich habe sonst immer so ein bisschen Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache und Soul.
Ja.
Wobei es doch mittlerweile wo ich auch gute Leute gibt, die das auch gut machen. Aber bei Joy war für mich so die erste Sängerin, Künstlerin, die das wirklich, wo ich so gedacht habe, ja, höre ich gerne.
Ich finde, also das sehe ich genauso, ging mir ganz genauso, habe es als erste Stimme so wahrgenommen. Das ist das Sprachliche. Ich finde aber, weil du das auch sagst, mit den Drums gerade, die ganze Ästhetik, die ganze Stilistik, ging damit einher. Für mich war so alles, was davor war, im deutschen Musikraum, man hat immer so rübergeschielt nach Amiland oder nach Skandinavien und dann gab es auch so Produzenten wie, ich sage jetzt mal, Dieter Bohlen und Co., die so ganz bewusst plakativ irgendwas kopieren für den deutschen Markt mit so ganz einfachen Englischfetzen, damit auch der letzte Deutsche das mitgrölen kann auf dem Bierfest so ungefähr. Mhm. Und als der Sound kam von euch aus der Stuttgarter Ecke, wo man das erste Mal gedacht hat, krass, das ist eine deutsche Identität, aber mit einem Sound, den wir aus Deutschland so noch nicht kannten. Ohne, dass das irgendwie aufeinander gestülpt ist. Das hat so einen ganz eigenen Charakter, der eine totale Credibility mit sich bringt. Und das hat man auch relativ schnell gemerkt, wie sich das, also ich meine, die Freundeskreisnummer und Joy, das waren ja von jetzt auf gleich, ging das rasant wie Hip-Hopper, aber auch nicht nur die Hip-Hopper, sondern auch wirklich Leute im Mainstream, die plötzlich gemerkt haben, krass, das hat einen eigenen...
Das hat eine Message auf jeden Fall.
Das ist super spannend, cool. Ja, vor allem, weil, also ich weiß gar nicht, ob du da involviert warst bei der ersten Platte von Fetzung. Warst du da dabei?
Da war mein Bruder dabei, aber ich weiß gar nicht, ich glaube auch, dass ich da ein, zwei Sachen auch eingespielt habe, ich erinnere mich nicht mehr.
Ja.
Das war diese Platte in der Badewanne, ne? Kann das sein?
Das ist so eine hellbraune Platte mit so einem braunen Cover.
Ah, nee, da bin ich nicht
involviert. Also sehr, sehr, sehr schöne Singer-Songwriter-Sounds mit wieder afrikanische Einflüsse.
Ja, ja. Deswegen sage ich. Ein wahnsinniger Sänger auch, ja.
Unfassbar und witzig, dass auch er spricht viel so jetzt über Nelson Mandela und Südafrika auch, ne, die Parallele so ein bisschen. Und dann spielt er auch dein Bruder drauf und die Platte ist sehr hängen geblieben bei mir, weil die auch aus eurer Ecke wieder kam. Und ich witzigerweise mit Cassandra Steen auf Tour war in der Zeit, wo Fetzum ja auch eine Zeit lang Sänger war in der Band und dann im Vorprogramm mit seiner Musik gespielt hat. Und ich da aushelfen durfte. Da habe ich dann auch den Hayes kennengelernt, der auf der Platte ja gespielt hat, am Bass. Und das war für mich dann so, ach cool, das ist so ein bisschen der Sound, den ich auch von Joy kenne.
Ja.
Und das fand ich super spannend, diese Welt da so mal zu kennen, ne? die musikalisch sehr international geklungen
hat. Das hat sich ja vermischt so ein bisschen. Fetzum war ja auch schon immer auch so bei uns. Ne? Und hat auch bei Max Backings gesungen und so. Es war schon immer auch einer von uns und das beeinflusst auch. Ne? Es war bei uns nie so, dass wir sagen, hey, das ist meins. Also, wir gingen immer sehr offen um mit Sachen, mit hey, wir machen das so oder so, wir benutzen das und welche Instrumente und hier und da. Ich finde sowieso, dass man da mehr teilen sollte mit das finde ich auch super, dass ihr diesen Podcast macht irgendwie, also weil diese Mentalität ist gerade in Deutschland, finde ich, sehr verbreitet, dass jeder so sein Süppchen kocht und das sind meine Skills, habe ich ganz oft gehört. Hm. Wie machst du das? Nee, das sind meine Skills.
I don't tell
you. Alles klar, okay.
Ja, umso schöner ist es jetzt, also wir müssen auf gucken, wie wir diesen Podcast teilen. Also ich fände es total spannend, jetzt zu sehen, du hast die Stuttgarter Nummer, du hast ein bisschen was über deinen Werdegang musikalischer zwischen Klassik und dann irgendwie in Richtung Soul, Jazz, Blues. Jetzt kennen dich total viele Leute als Keyboarder von den Fanta 4, sehr früh mit Joy. Dann bist du aber eben auch, was du eben schon gesagt hast, kommt dann relativ bald, dass du produzierst, dass du arrangierst, Bläser, Streicher, ganze Bandgeschichten, du hast deine eigene Band und irgendwann warst du plötzlich, was war das erste Fernsehding, war das DSDS oder war es The Voice?
Nee, das war DSDS, das war 2003, da war ich gerade mal 28.
Und wie kam es dazu? Hast du dich da irgendwo beworben oder hat man dich gefragt, wir brauchen eine Band, wer kann das machen?
Also ich weiß noch, dass meine damalige Freundin, da kam die, ich bin nicht seit der ersten Staffel dabei gewesen, bei Des, sondern erst ab der zweiten. Meine Freundin hat es immer geguckt und ich fand das immer schrecklich irgendwie. Und,
gut, dass du das sagst.
Wie kam das dazu? Ich glaube, es kam so, dass zu der Zeit das MTV Unplugged von den Fantastischen Vier rauskam.
Das in der Bayreuther Höhle war das.
Genau, dafür hatte ich ja die Arrangements geschrieben und war MD. Und das war so das erste Große, was so an die Masse ging, so, wo die, so die Leute dann gedacht haben, okay, wer hat das gemacht? Und da fiel mein Name. Und da ist, glaube ich, damals RTL drauf da aufmerksam geworden. Die wollten dann ab der zweiten Staffel einen anderen Musical Director haben. Und ich war damals mit Major, ehemalig Bab, im Conny Planck Studio.
Häuser,
Häuser.
Klaus Häuser, genau.
Und da habe ich
in Köln,
das heißt legendäre Conny Planck Studio, wird euch Begriff sein. Da war ich über einen Monat da und der Redakteur von RTL oder von der Produktionsfirma damals kannte die Christa, das war die Leiterin von dem Studio, die Frau von dem Conny. Und so kam der Kontakt. Er kam dann ins Studio und meinte, hey, hast du Lust mal, dir das mal anzugucken? Wir brauchen MD und sollen Playbacks produziert werden. Also es ging noch gar nicht um Band.
Ach so, krass.
Okay. Gab's da noch gar nicht.
Ich habe so diese Big Band-Sachen vor Augen
bei den
Live-Shows, oder?
Das kam dann, genau.
Das kam, okay.
Es ging eigentlich um Playbacks produzieren. Und so fing das an. Ich habe es eigentlich, am Anfang wollte ich es nicht machen. Und irgendwann kam die Steuererklärung. Das ist die wahre Geschichte.
Axel und Markus decken auf.
Investigations about Steuern.
Da dachte ich so, ein Jahr, komm, machst du ein Jahr und dann ist es erledigt.
Ein Trugschluss.
Und hier sitzen wir jetzt.
Ja, witzig, oder? Dass man manchmal so Sachen macht. Ich kenne das auch so ein bisschen, wo man eigentlich sagt, ich würde es eigentlich so vom Gefühl her nicht machen, weil es so ein bisschen wie ein Fremdkörper sich anfühlt. Aber dann führt es einen wieder irgendwo hin, was eher zu einem passt vielleicht. Ja, so,
ne? Aber genau, da komme ich jetzt nochmal dazu, weil im Endeffekt habe ich da den Wolfgang Link kennengelernt, ein ganz toller Mensch und Producer, der auch jetzt auch lange Programmchef bei ProSieben Sat.1 war, der auch vom Theater kam, auch wirklich Ahnung hatte von Musik und von Inszenierung. Es war wirklich ganz toll, mit ihm zu arbeiten. Mit dem hatte ich dann zu tun und er hat mir erklärt, sagte immer, hey, du machst genau das, was du sonst auch machst. Du machst Musik, du stellst eine Band zusammen, wir machen eine Big Band Show und dann dachte ich, okay, ja, das alles drumherum hat mich überhaupt nicht interessiert. Mhm. Ich erinnere mich noch, da kamen Leute auf mich zu, ja, was ist denn bei euch los und so. Also keine Ahnung, ich bin Mittwoch, Donnerstag ist Bandprobe und mehr weiß ich nicht. Ne?
Du meinst, was ist in der Sendung los? Oder?
Genau, mit den Talenten. Es gab ja damals, war ja richtig groß. Ne? Also wir hatten ja 50% Einschaltquote. Ja. Das hat ganz Deutschland gesehen. Und dementsprechend gab es ja auch jeden Tag Schlagzeilen der Bild-Zeitung und überall. Also es war schon sehr, sehr präsent. Ich merkte ja selbst, dass ich dann auch nicht mehr Bahn fahren konnte, weil ich so präsent war auch in der Show, dass du da auch erkannt wurdest. Und mit Dieter Bohlen kam ich eigentlich ganz gut klar. Irgendwie mochte er mich. Irgendwie. Und ich fand ihn, ehrlich gesagt, hinter der Bühne sympathischer als vor der Kamera. Mhm. Und finde trotzdem, dass er eine Berechtigung hat, was er in den 80ern gemacht hat. War super Pop, wie kann man sagen, Disco-Musik. Am Ende fand ich's cool, echt, dass ich es gemacht habe, weil das Niveau von dieser Sendung war dann doch eigentlich am Anfang ziemlich hoch. Ne? Also die Sänger waren auch gut. Wir hatten Motto-Shows. konnten da auch uns austoben musikalisch. Es ist im Endeffekt fast dieselbe Band wie auch bei The Voice, mehr oder weniger. Und auch diese Big Band Show war toll auch. Ne? Ja. Wir hatten hochkarätige Jazzmusiker, der auch in der Band, der Wolfgang Hafen hat da gespielt und so weiter.
Also ich meine, wir reden über Fernsehen, wir reden jetzt in unseren Kreisen über die Musikformate im deutschen Fernsehen. Da ist DSDS eins der ersten Casting-Dinger gewesen.
Nach Popstars, muss man
sagen. Richtig, stimmt, genau. Mhm. Und jedes Format hat für sich natürlich, wenn man jetzt das mit dem eigenen Geschmack irgendwie guckt, gibt es dann sicherlich Dinge, die man kritisieren kann. Das immer. Ist das bei DSDS so ein bisschen das Vorführen von Acts, das finde ich unerträglich. Aber das ist gehört zu diesem Format dazu. Das ist so dieses Reißerische, das ist bei Sing Mein Song für mich dieses, die Leute sich mal umarmen und sich küssen, sich um dieses Hyperemotionale gehört auch dazu. Das steht nicht geskriptet drin, das passiert hier so, weil die Leute das so fühlen. So. Ich kann verstehen, dass Leute zu Hause sitzen und sagen, aus dem Grund gucke ich mir das nicht an und so weiter. Ja. Trotzdem, wenn du jetzt oder wir auch hier in diesen Formaten als Musiker, in deinem Fall als federführend MD involviert sind, versuchen wir natürlich da einen qualitativen Input zu machen. Wir, also, das ist
der Punkt.
Und das ist das, was ich bei dir sehe, eigentlich in allen Produktionen, dass selbst wenn wir über ein Mainstream-Ding reden, dass du immer dafür kämpfst, dass die Musik einen qualitativen Stellenwert hat. Du kämpfst dafür, dass Streicher dabei sind, dass Bläser dabei sind, dass die Band gescheit behandelt wird, dass der Musikanteil eben nicht zu einem Sellout verkommt, sondern dass das in diesem Konstrukt, wie es nun mal vorgegeben ist, einfach ein Qualitätslevel liefert. Und das finde ich mega geil, dass du dich da so dafür einsetzt. Einfach. Man könnte das auch anders machen. Ne?
Ja, das war dann für mich dann auch die Aufgabe, weißt du? Also wenn du dann schon was machst, wo du nicht hundertprozentig dahinter stehst, dann muss dann zumindest das, was du machst, hochqualitativ sein.
Genau.
Und dazu gehört eben nicht nur, dass du musikalisch irgendwie da so deinen Anspruch hast, sondern dass du aber auch guckst, dass die Musiker gut bezahlt werden, dass sie gut behandelt werden. Weil das, was viele Produktionsfirmen nicht verstehen, ist, dass Musiker, die ihr Instrument beherrschen, dass sie nicht nur dafür bezahlt werden, für diesen Tag, den sie spielen, sondern du musst dein Instrument lernen. Das ist so viel Arbeit. Ihr wisst das, also man muss so viel lernen, üben, studieren über Jahre, dass du am Ende die Leistung bringen kannst, die du da in diesen drei Minuten bringst. Ja, und diese Energie. Ja. Und wir haben alle ja unseren Ehrgeiz. Wir wollen ja, du kannst ja nicht sagen, du, ich nehme 10 Euro weniger, dafür spiele ich aber schlechter. Das würde keiner von uns machen.
Ja, das würde nie funktionieren.
Nee, würde auch nicht funktionieren, genau. So. Aber so denken viele Zahlenmenschen.
Ja.
Ja, ich zahle weniger, du musst dafür aber nicht so viel Leistung bringen. Das funktioniert einfach bei uns nicht.
Genau.
Das ist so ein es fließt alles zusammen irgendwie. Also es ist, wie wirst du behandelt, was für Musik spielst du, so entwickelt sich auch die Musik. Wir machen hier Musik, wir sortieren ja keine Schrauben. Ja. Das ist ein Gefühl. Und wenn ich schlecht drauf bin und sauer auf jemand bin, ja klar, kann ich immer noch ein Konzert spielen, aber schöner ist es, wenn Harmonie herrscht zwischen den Leuten.
Aber da kommt es ja genau die Stelle, diese Position eines MDs, du bist ja in der Schnittstellenfunktion. Ja. Du bist einerseits, gibst du das, was du gerade netterweise so in Worte gefasst hast, gibst du das an uns Musiker weiter. Mhm. Und im besten Fall kriegen wir davon überhaupt nichts mit. Wir sind einfach nur happy, den Job zu haben. Happy, dass jemand von uns diese ganzen nervigen Business-Informationen weghält, damit wir eben nicht auf die Uhr gucken müssen oder kein schlechtes Gefühl kriegen. Der MD, jetzt unabhängig von den musikalischen Arrangement-Themen, du bist in Kontakt mit den Produktionsfirmen, mit der Redaktion, musst dich da rumschlagen und musst auch kämpfen, einfach total.
Absolut.
Wie kriegst du das hin? Oder anders gefragt, wolltest du das immer schon so machen oder gab es Momente, wo du gesagt hast, ey, fuck you, es reicht mir jetzt, dafür kämpfen zu müssen, ich will jetzt einfach nur meine Jazzmucke machen und will raus aus dem Ding. Gab es solche Momente für dich?
Absolut, klar, natürlich gab es so Momente. Sind so Momente, bei denen du jemanden erklären musst, was du machst und der Gegenüber versteht es trotzdem nicht. Weißt du? Also, beziehungsweise ist es egal. Weil am Ende ist das, was unterm Strich wichtig, ne? Die Summe. und nicht, was du versuchst, was für eine Qualität, und versuchst zu erklären, hey, was wir da so machen, und dass du, nachdem du 12 Stunden probst, im Hotelzimmer trotzdem noch bis 5 Uhr morgens an Sachen arbeitest, um es noch besser zu machen, zu optimieren, zu verändern und so Sachen. Das sind alles Sachen, die macht man ja selbstständig, nicht weil du dafür bezahlt wirst, sondern weil du Musik liebst einfach. Und das ist eigentlich wie eine Droge, du kannst nicht anders. Du willst es gut machen. Ja. Und das, ihr wisst ja, das löst ja Glücksgefühle. Ja. Was wiederum, wenn du so eine Nummer gearbeitet hast und ihr wisst, wovon ich spreche, und ihr findet, man findet es geil, selber geil, dass man dahin kommt, dass man es selber geil findet, weil der Anspruch so hoch ist. Ja. Dann aber am nächsten Tag merkt, dass damit, man nimmt, irgendein Redakteur sagt, nimmt das Ding und schmeißt es in den Papierkorb und sagt, nee, brauchen wir doch nicht, machen wir was anderes. Ja. So, ne? Das schmerzt zum Beispiel. Mhm. Das passiert natürlich, also ich produziere jedes Jahr mindestens 30, 40 Songs für die Tonne.
Ja, man steckt ja nicht nur irgendwie Noten, sinnlos an aneinandergereihte Noten auf so ein Blatt irgendwie, sondern man steckt ja so ein geistiges Gut in so ein Stück. Ja, das ist ja, so eine Metaebene, die dann noch dazukommt. Das ist ja jetzt nicht nur einfach Handwerk und dann, ne, machen wir das nächste Ding, sondern man steckt ja eine Kreativität, ein Gefühl, eine Emotion und so auch ein bisschen, ja, ich sag mal, die Handschrift von jedem einzelnen Musiker mit rein. Ne? Wir merken das ja auch oft, dass wir im Studio sitzen und bei uns ist es ja auch sehr viel Anteil von uns selbst, der da reinkommt, ja, weil Matthias jetzt, unser MD bei Sing Mein Song, der weiß ja auch, ich habe hier mit Musikern zu tun, die muss ich einfach mal losrennen lassen, ja, und die geben dann schon Input. Du hast ja unseren Probeablauf auch
gesehen. Ist ja auch schlau so. Ich meine, deswegen hat man ja gute Leute. Ja. Na, du darfst die nicht daran hindern, Musik zu machen.
Also, ja, und das funktioniert ja auch. Das ist ein Kollektiv, dass wenn das Hand in Hand arbeitet, dass es halt einfach dann noch mal mehr Kreativität bringen kann. So, ne?
Das ist bei euch natürlich anders. Ihr habt natürlich, nehmt euch 2 Songs am Tag vor oder höchstens 3. Ja. Da hat man wirklich Zeit, darüber zu sprechen. Ja. Das ist ein anderes Konstrukt. Also bei mir ist es so, dass wir teilweise über 30 Songs an einem Tag proben. Und da muss man die Sachen schon vorbereiten, gut, dass du zumindest erstmal das Ding sicher nach Hause spielst. Wir spielen einen Song einmal. Da wird danach diskutiert, dann sage ich, okay, die Stelle schreib mir mal kurz rein, beim nächsten Mal.
Aber es wird nicht nochmal angespielt. So.
Ja, vielleicht mal ein zweites Mal, wenn es was Kompliziertes ist, aber eher nicht, weil du willst ja diese Songanzahl am Ende des Tages ja erreichen.
Also das muss man vielleicht für die Leute mal kurz in Worte fassen. Gerade haben wir über DSDS gesprochen, jetzt sind wir bei The Voice aktuell, was du jetzt seit 14 Jahren machst, oder 14. Staffel läuft gerade? Oder?
Nee, die kommt.
Die kommt jetzt? Ja. Da gibt es in verschiedenen Stadien der Produktion, es gibt die Blind Auditions, wo ganz viele Sänger vorkommen.
140 Sänger.
Ja. Wie viel?
140.
140 Sänger, und es landen ja längst nicht alle im Fernsehen nachher. Das heißt, wie viele Songs bereitet ihr für die Blind Auditions vor? So 140 grob, ja. Das schon mal, in was für einer Zeit?
In 4 Tagen müssen wir die im Kasten haben.
Ja, das ist eine Ansage.
Und wie lange sind die? Da reden wir über 1,5 Minuten.
Ja, aber es ist wurscht, ob 1,5 Minuten.
Ja, genau. Ja.
Du musst die arrangieren. Ob,
genau.
Ich meine, die heutigen Songs, weißt du, das sind eine Strophe wie die andere.
Ja. Ich finde, das will ich unbedingt nochmal fragen, bevor ich es vergesse, weil das ist auch immer so ein bisschen mein Problem. Also hier bei uns ist es ein bisschen einfacher, weil wir haben nicht so viele Songs. Und wenn ich jetzt, jetzt in Bezug auf, was schreibe ich auf, finde ich super spannend. Mir geht es oft so, ich schreibe dann meine Stimme auf. Aber wenn ich dann 50 Songs vor mir hier liegen habe, die ich dann mal so durchgehe, heute ist der Song dran, dann gucke ich mir das Notenbild an und denke mir, okay, ich sehe die Noten, aber weiß nicht mehr genau, wie sich das anfühlt, was ich da aufgeschrieben habe. Wie gehst du damit um, wenn du so viel aufschreiben musst? Was schreibst du auf, damit du verstehst, wie sich das am Ende anfühlen soll? Weil man vergisst ja auch mal einen Song.
Ja. Also ich mache das so, dass ich tatsächlich auch manchmal ein Gefühl beschreibe. Ich schreibe was auf und beschreibe einen bestimmten Sound, den ich haben möchte auch. Mhm. Manchmal mit Beispielen, like Jimi Hendrix Sound oder oder U2-mäßig, ne, so die Lay-Sachen, dass man ungefähr ein Bild hat, erstmal davon. Mhm. dann wird das geprobt und diese Aufnahme, die wir dann machen, die spielen wir beim nächsten Mal immer vor. Wir hören praktisch immer, bevor wir den Song spielen, hören wir den kurz rein. Du musst ja irgendwie ein Gefühl dafür kriegen. Auch in der Show.
Okay.
Auch über In-Ear, genau. Während die Show läuft.
Genau. Wir haben einmal das in Ableton, einmal die Originalsong, erste Probe, zweite Probe, letzte Probe. Kann sein, dass der eine sagt, er kann nicht nochmal die erste Probe, da habe ich, glaube ich, was anderes gemacht. Ja, okay. Passiert dann manchmal und ja. Dann ist es immer gut, einmal, man sagt, jetzt kommt der Song XY, alle schlagen die Noten auf, Song läuft, jeder guckt nochmal drauf und so, währenddessen wird da moderiert und gemacht, da ist immer genug Zeit dazwischen.
Das hilft, ja.
Ja. Und man kommt so in die Stimmung, weil es ist, man kennt ja auch, du kommst von einer Jazzballade in einen Bruno Mars und dann geht's in Speed Metal rüber. Ja. musst du, und dazwischen hast du eine halbe Stunde Talk.
Ja.
Dann musst du erstmal in Stimmung kommen. Und deswegen hilft das schon, wenn du während der Show einfach mal die Nummer hörst. Irgendwie. Ja. Und jeder für sich im Kopf das nochmal durchgeht.
Das ist eigentlich eine spannende Idee.
Super, ja.
Weil das ist immer das, was wir über Sing Mein Song, was unser, ich sag mal, ist die Herausforderung. Für mich ist Sing Mein Song die krasseste Herausforderung, was Live-Recorden angeht, aus dem Grund, weil wir sitzen, das ist der Unterschied zu vielleicht bei euch, Sing Mein Song wird komplett durchlaufen gelassen. Es wird auf Record gedrückt, es gibt zwar mal eine Pinkelpause ab und an, aber eigentlich läuft die Show komplett durch, es ist nichts Geskriptes, es gibt keine Kameraanweisung, zumindest nicht so, dass wir das mitbekommen, es ist nichts gestaged, sondern die sitzen auf dem Sofa und quatschen und das wird einfach alles recorded und irgendwann kommt der oder die Protagonistin auf die Bühne, dann wird der Song gespielt und dann gibt es einfach nur auf uns Go. Dann haben wir eine halbe Stunde lang Talk gehört. So ein bisschen, ich fühle mich da als Musiker, ich sitze auf der Bühne, bin im Off sozusagen und wie Fernsehen gucken. Ich gucke auf das Sofa, so als würde man als Zuschauer in Deutschland, du hast das Ding auf dem Ohr und hörst Talk, hörst die Lavalier-Mikros von den relativ laut auch, aber es ist so knister, knister und die Grille im Hintergrund und dann kommt 1, 2, 3, 4, und dann denke ich mir, okay, was habe ich mir da jetzt, die letzte Folge haben wir mit Sascha Kohl gemacht, mit unserem In-Ear-Mann, was habe ich mir denn da mittags beim Soundcheck, bei der Probe, für einen Sound zusammengeschraubt auf meinem Personal Monitor und dann stehst du da und musst mit diesem Sound in dieser, dein Gehirn braucht erstmal 20 Sekunden, um das überhaupt zu verpacken, was da gerade läuft und im schlimmsten Fall ist es irgendein Bläser-Intro und es ist kalt draußen, es ist verstimmt, du musst versuchen, irgendwie noch
das gerade zu das verstehen ja viele gar nicht, ne? Dass man da wirklich mit akustischen Instrumenten live spielt und die Temperatur ja auch nochmal eine Rolle spielt, auch bei Gitarren.
Ja.
Ich meine, wir haben Konzerte gespielt in den Skigebieten, das ist total verrückt.
Ja.
Spielt da mal Gitarre bei minus 20 Grad irgendwie. Ja, die Synths verstimmen sich, die Analog-Sachen. Und denkst du, was machen wir hier eigentlich?
Das ist ganz gut, ja. Das haben wir auch mal gehabt in St. Anton, wo es minus 16 Grad war. Und die Leute standen mit Handschuhen unten. Und wenn die geklatscht haben, war das so. Das war ziemlich lustig.
Ja, aber das ist insofern spannend, mal zu wissen. Ihr drückt mal kurz auf Play in Ableton, hört euch nochmal das Feel an zumindest und habt so eine grobe Vorstellung, was da kommt. Das ist die Blind Auditions, 140 Titel, dann geht der in die weiteren Verlauf.
Battles, das ist die entspannteste Phase.
Okay. Weshalb?
Weil das reduziert wird und weil es da Duette und weil es da Duette gibt. Und das heißt, die Zahl dann von 140 wird dann auf 64, glaube ich, reduziert, aber dafür dann singen die ja zu zweit. Heißt, die sind 32 Songs. Und da kann man sich schon mehr Zeit nehmen, auch für die Arrangements, ne, und hier und da. Und das ist dann ziemlich entspannt, muss ich sagen. Und die nächste Phase dann sind die Sing-Offs. Jetzt heißen die, glaube ich, Teamfights. Die ändern sich immer die.
Die sind im Winter dann immer, oder? Ist das vorher? Wie ist das über das Jahr verteilt?
Im Sommer sind, also, nee, Quatsch, so ab Ende Mai sind die Blinds und im Sommer sind die Battles.
Okay.
Und im Winter sind dann die Live-Shows. Das sind so meine Favoriten dann, weil man da sich wirklich austoben kann. Da haben wir Streicher und Bläser und Backing-Vocals und internationale Acts hier da begleiten.
Da beginnt es ja auch manchmal, dass dann die Performances auch so ein bisschen kameratechnisch hoch, ich sag jetzt mal, hochwertiger umgesetzt werden, dass es ein bisschen inszenierter wirkt.
Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist vorher schon, es war ganz am Anfang so, aber mittlerweile, ich finde es schade, ehrlich gesagt. Ich finde es auch, dass man so eine Blind Audition noch viel kleiner machen soll. Meine Idee war da eigentlich auch, die Band komplett zu reduzieren. Einfach nur einmal zu sagen, egal welcher Song, wir machen den im Unplugged-Gewand. Man hört die Stimme. Und ich fände es ehrlich gesagt schöner, wenn sich das mehr absetzt. Ne? Also, also die Blind Audition klingen genauso fett eigentlich wie bei den Live-Shows auch. Okay. Eben nur, dass halt dann noch Streicher dazu kommen und Bläser.
Aber das macht für dich den Hauptteil des Jahres aus, diese Arbeit? Oder wie kannst du es, wie würdest du es für dich beschreiben? Wie ist das so vom, ist das 50% deines Schaffens? Ist The Voice
aktuell? Schon viel, ja, weil The Voice Kids ist ja auch noch da.
Genau.
Das teile ich mir zum Glück mit meinen Kollegen, auch mit dem Philipp Niesen und Michael Pauker.
Philipp Niesen, Gitarrist, der lange mit euch das schon macht.
Toller Gitarrist.
Und der Michael Pauker, mit dem habe ich studiert in Mannheim. Der super ist ein Bassist, Stuttgarter Bassist, tierischer Kontrabassist und E-Bassist. Wahnsinns.
Ja. Shoutout. Sehr geschmackvolle Musiker auf jeden Fall. Ja.
Philipp hat auch schon bei uns ausgeholfen zweimal. Er war in Elmo mit dabei bei einer Fernsehshow. Es war aber, glaube ich, keine Sing My Song Staffel, sondern so eine
Weihnachtssendung? Nein, da haben wir nennen es die Totensendung. Da ging es um
Niemals gehen Sie ganz oder sowas.
Das war das. Ja, wo einfach da wurde über verstorbene Pop- und Rockstars eine Sendung gemacht, so ein bisschen
David Bowie Covers und so.
Habe ich nicht mitbekommen.
Das war eine Show und da war der Philipp, das war die Sing Mein Song Band, The Ghost 11, und dann war aber eben der Philipp Niesen für den Daniel Stelter dabei, weil der Daniel irgendwas anderes damals hatte. Genau. Bevor der Ulle dazugekommen ist, so diese Phase war das. Also auch da, wir gucken natürlich immer so jemand wie ein Philipp, wenn es um flexible Gitarrensounds auf highest level abliefern angeht und dann mit In-Ear und auch der Arrangement-Gedanke, da gibt es einfach ein paar gute Leute und der Philipp ist einer von denen, tauscht man sich dann gerne
aus. Das macht auch den The Voice-Sound irgendwie auch, ne? Der ist so akribisch mit seinen Sounds und Und da ist jeder auch, nochmal drauf zurückzukommen, dass jeder wirklich dabei und hat einen hohen Anspruch, was er da so macht, jeder Einzelne. Und egal, was für einen scheiß Song wir da spielen, es ist ganz klar, wenn auf 4 gezählt wird, wird dieses Ding wirklich nach Hause gefahren. Und zwar richtig. Ne? Mhm. Der Flo auch, der kämpft um jeden Schlag. Also
Flo Downer,
der Downer.
Du kennst das auch, ne, dass man, weil du das gerade sagst, dass man, wenn man solche Songs erarbeitet und dass man eigentlich immer will, oder dass man so lange irgendwie unzufrieden ist und so lange darum kämpft, ne, für so ein Stück, bis man einen Zugang gefunden hat und sagt, okay, das ist jetzt für mich so auf dem Niveau, wo ich sagen kann, das ist okay. Ja. Ne? Also ich tue mir auch immer schwer, wenn wir an einem Song arbeiten und ich habe so das Gefühl, ich bin noch nicht da, wo ich, ne, ich bin dann richtig unzufrieden. Ja,
kann ich verstehen.
Ich kann den Song, ich kriege die nicht. Ne? Ja. Und wir hatten das bei Sing meinen Song öfter mal auch, ne? Da gab es bei Tim Bensko eine Nummer, wo ich gesagt habe, so, nee, das, was ich da spiele, da spiele ich mir gar nichts. So, ne? Kriege keinen Zugang gerade. Und dann haben wir kurz drüber gequatscht und haben eine Linie gefunden, die auch die Emotionen nochmal so einen Kick gegeben hat. Und dann weiß ich so, okay, das macht jetzt Sinn, was ich da spiele. Ne? Ja. Und erst dann bin ich einigermaßen zufrieden. So, das kennst du wahrscheinlich auch. Ne?
Ja, ganz oft ist es aber auch so, dass du was hast, was super funktioniert, dann aber jemand anders dazukommt und sagt, aber können wir das da nicht so und so machen? Und dann veränderst du das, die Schraube. Und dann, und ist das vielleicht noch? Und dann funktioniert eben nichts mehr, weil dieses Konstrukt arrangieren, dann plötzlich so zerpflückt wird. Ja. Und das ist dann so ein Moment, wo ich unzufrieden bin, wo ich dann sage, okay, dann machen wir es aber komplett anders, weil jetzt das, was wir haben, jetzt irgendwie zu zerpflücken und was anderes daraus zu machen, das funktioniert jetzt überhaupt nicht. Ja. Das gibt es auch ganz oft. Ne? Deswegen war ich auch so ein bisschen, hatte Respekt davor, da in eurem Kosmos zu kommen. Mhm. Ihr macht das schon so lange und habt so euren Sound, euren Ding. Und ich weiß auch so, wie es ist, wenn jemand von außen kommt. Ich wollte auf keinen Fall stören, ne? So, und mich da so einmischen in eurem Musik machen, so wie ihr es sonst macht. Und dann kommt aber dann wieder die Künstlerin, die ist dann auch da. Sie möchte ja dann aber auch Sachen haben, wie sie es haben möchte. Dann muss man ja mal gucken, dass beide Seiten
zu finden sind. Du stehst da so zwischendrin dann, ne? Ja. Aber wir haben das als sehr große Hilfe empfunden, weil uns ist ja auch entlastet, weil halt alle so, ne, auch auf Matthias einströmen gerade. Und dann ist es für uns natürlich schon immer cool, wenn wir jetzt so wissen, okay, ihr seid euch in eurer Welt schon mal so ein bisschen einig, ihr sprecht euch ab und es ist ja immer auf hohem Niveau bei euch, wo man genau weiß, okay, ihr kennt die Welt ja auch sowieso schon. Und dass das einfach dann nochmal viel Zeit spart, wenn die Kommunikation jetzt da ein bisschen unterstützt wird. So, ne? Das habe ich als sehr angenehm empfunden. So.
Da muss ich es auch so vorstellen, das wissen jetzt vielleicht die Zuhörer nicht so, die Protagonisten jetzt in dem Fall, weil wir über dich reden, die Joy, dieses Jahr ist das erste Mal, wir singen mal einen Song dabei. Wir freuen uns sehr, dass jetzt in der 11. Staffel endlich mal aus der Ecke jemand einen deutschen Soul reinbringt. Und das hat uns, war ja klar, dass das Handmade-Mucke sein wird. Das freut uns von vornherein schon mal. Aber viele kannten die Joy gar nicht, persönlich. Ne? Mhm. Und für Joy oder auch für alle anderen Künstler ist ja so, die kriegen dann gesagt, okay, du fährst nach Mannheim zu diesem Matthias Grosch mit dieser Gross 11 Band und dann musst du da jetzt deine Songs machen. Und der Künstler wissen alle, dass hier Millionen Leute zugucken. Das ist nicht irgendwie so ein Try-Out-Ding, sondern da ist die Lupe drauf. Da wird man auch Dinge machen, die man sonst wahrscheinlich nicht so macht. Das kann auch mal nach hinten losgehen, im schlimmsten Fall.
Absolut.
Deswegen ist da auf jeden Fall schon mal die Erwartungshaltung eine hohe. Und dann haben wir in Anführungsstrichen nur diese 3 Tage in Mannheim Zeit, um mit dem Künstler, mit der Künstlerin da was Geiles zu schaffen. Und wenn dann überhaupt noch diese ganze Kennenlernphase noch auch noch stattfinden muss, da verliert man einfach Zeit. Und in dem Fall, wie du schon sagtest, war es für uns, und ich glaube auch, können wir auch für Matthias reden, total angenehm, dass von dir, von eurer Seite, von Max, wie auch immer ihr das miteinander gedealt habt, musikalisch, ihr seid mit klaren Ideen gekommen, du hast klare Ansagen gemacht. Und in Absprache mit Matthias, der natürlich jetzt mit uns zusammen hier genau weiß, wie hier die Dinge auch nochmal vor Ort wirken und wie es auch, es geht ja auch nicht immer nur darum, den einen Song cool zu machen, sondern man muss ja auch mal das Big Picture im Blick behalten, wie wird der Abend funktionieren. Noch eine Ballade wird nicht funktionieren. Also wenn wir jetzt sagen würden, durch Zufall hat man 7 Balladen in einer Sendung, da muss dann der Matthias schon sagen, pass auf, es wäre cool, wenn wir da eine Upbeat-Nummer draus machen oder so. Solche Sachen. Und insofern war es jetzt total cool, euren Verve, eure Ideen mit reinzubringen und klar auszuführen. Aber wir, also ich habe es nicht so empfunden, dass es so ein Nachtanzen war, sondern es war trotzdem auf Augenhöhe und und es hat sich total kreativ für alle Beteiligten angefühlt.
Ja, wir sind ja auch immer glücklich ins Hotel gefahren abends. Es war alles toll und ich meine, es ist eine tolle Band. Und ich verstehe aber trotzdem auch die Künstler, so wie du auch sagst, ich habe das auch mit den internationalen Acts, die dann kommen, die halt, die denken sich, okay, German Band irgendwie.
Ne? Fuck,
ist, dann musst du dann aber auch dann manchmal ein paar Sachen schicken zum Hören und sagen, oh, hey, wir können das und das machen, wir haben die Instrumente, ist alles möglich. Ne? Und ihr könnt aber auch euren MD mitbringen, ist aber auch oft so. Oder Produzenten mitnehmen und am Ende sind die immer alle happy, die wollen alle Live-Musik machen. Keiner möchte eigentlich von guten Künstlern ein Halbplayback singen.
Genau.
Aber ich stelle mir das auch schwierig vor, wenn du jetzt so angenommen als großer Künstler, jetzt, wir hatten jetzt zum Beispiel da bei YouSongs Robbie Williams, ne, das hatten wir auch hier mit Gregor, die Fernsehshow. Und dann stelle mir das auch schwierig vor, wenn du so auf Tour bist, die machen dann ja eine Welttournee, ne, kommen von, was weiß ich, Rio, Tokio und dann irgendwann nach Leipzig, sonst irgendwo hin. Und dann sollen die da mit irgendeiner weiteren Fernsehband ihren Song spielen. Die können sich ja auch nicht jede Fernsehshow angucken. Die gehen dann schon auf Sicherheit oft. Ne?
Wenn sie schlechte Erfahrungen gemacht haben, ist öfters dann...
Total verständlich. Ja.
Absolut.
Ja, muss ich da auch mal reinversetzen.
Und trotzdem kämpfe ich immer dafür. Und selbst wenn, es war schon ganz oft so, auch bei DSDS damals mit, wer war das dann? Seal kam dann. Und da hieß es, nee, er will auf jeden Fall Halbplayback. Und mir war klar, ich glaube, das ist eher das Management oder vielleicht die Plattenfirma und so. Ich habe das vorbereitet, auf jeden Fall auf eigene Kosten sozusagen, habe das geschrieben, habe es mit der Band einstudiert. In dem Moment, als wir die Nummer an dem Tag einstudiert hatten, kam Seal rein, geht auf die Bühne, schnappt sich ein Mikro und singt. Ja, und war happy und war super. Und dann habe ich ihn gefragt, Playback oder magst du mit uns spielen? Und man, ja, sure, klar. Ja. Ja, und ich glaube, dass man trotzdem versuchen sollte, die Leute zu überzeugen. Ja. Ich meine, die Alternative, mit dem Halbplayback zu spielen, haben sie ja trotzdem noch. Ja.
Ja, eben. Ja. Aber du brauchst das Vertrauen halt erstmal. Genau. Ne? Aber wenn du, das ist halt die beste Situation, dass er wirklich, dass du mit deiner Band schon mal sagst, hier, komm einfach, join us, und dann fühlt er sich ja auch gleich aufgehoben. Das merkt er ja, das merkt er innerhalb von einer Sekunde.
Und das ist auch kein Muss. Ne?
Für mich ist so bottom line bei den vielen Künstlern, ich meine, du hast jetzt wie viele Hunderte bis hin zu tausende Sänger erlebt. Die Talents bei euch sind häufig noch keine Profis. Also da ist eine totale Shakiness vielleicht in der ganzen Situation. Man ist tierisch aufgeregt. Es ist auch hier bei der Sing-Mein-Song-Bühne für die Protagonisten hier in den 11 Jahren, wo wir das machen, ist eine totale Ausnahmesituation, weil es ist die Fernsehsendung, gehen hier auf die Bühne und sind viel aufgeregter, als sie das bei ihrem Live-Konzert im Stadion, in der Arena, im Club sind. Mhm. Also das sind krasse Momente für diejenigen, die vorne stehen und singen. Und eigentlich geht es doch nur darum, dass wir oder der MD mit seinen Leuten einen Safe Space kreiert und dass die Unsicherheit, die vielleicht in der jeweiligen Person, aus welchen Gründen auch immer da ist, dass das ausgemerzt wird und dann kann ein geiles Sendungsbewusstsein stattfinden.
Und auch für den Sänger da vorne, genau. Ne? Einfach ein gutes Bett vorbereiten, genau. Und auch die Talents bei uns, also ich sage auch immer wieder, hier sind wir jetzt im Bandraum, hier machen wir Musik, es gibt keine Interviews, sind wir unter uns, lass uns Spaß haben, wir sind sehr bemüht, jedem zurechtzumachen, irgendwie, zumindest was so die musikalische Ebene angeht.
Das finde ich auch spannend, das ist, glaube ich, auch nicht jedem klar, dass ihr eure Künstler natürlich auch so ein bisschen auffangt und natürlich versucht mit reinzuholen und denen erstmal so eine Basis gibt, dass die sich mal wohlfühlen. Ein Gefühl. Und das ist ja bei uns ähnlich. Wir wollen die Künstler einfach mit in unser Boot holen, dass die sich aufgehoben fühlen und sich frei entfalten können, ohne irgendwelche Widerstände. Das ist, glaube ich, mir das Wichtigste jetzt in deinem Job oder in unserem Job auch.
Auch das mit Mannheim und so und die Proberaum. Ich glaube, da klärt sich schon ganz viel. Ne? So auch zwischenmenschlich, und da baut sich ein Vertrauen auf.
Genau.
Und das haben wir dann eben in den Proberäumen dann davor mit den Leuten. Ja. Zwar nicht lange, es ist nur eine Probe, aber trotzdem merkt man dann, ob jemand unsicher ist. Ja. Und
kommunizierst du bei der The Voice Bühne, ist es auch so wie hier, dass du ein Talkback hast zu dem jeweiligen Talent? Du gibst das Go, bist du derjenige, der Ansprechpartner für die Sänger ist.
Ja.
Dass diese Connection zur Band findet so statt. Das ist nicht die Redaktion oder die Spielleitung.
Nee.
Ja, okay. Das ist ja auch so ein Thema. Das ist hier bei uns genauso. Die Protagonisten, die quatschen auf dem Sofa, haben keine In-Ears im Ohr, sind in sich, machen ihr Ding, kommen dann auf die Bühne, tun sich die In-Ears ran und ab da sind sie quasi connected zu Matthias oder zur Band. Dann wird nochmal kurz Rücksprache gehalten mit der Regie. Sind die Kameras ready? Dürfen wir Pro Tools auf Record drücken? Bist du schon so weit? Dann, gib mir noch 10 Sekunden, kurz nochmal durchatmen. Aber dieser Moment, was du gerade sagst, dieses Vertrauen, wenn das nicht wäre, wenn hier jetzt irgendeine Söldnerband stehen würde, die man noch nie kennengelernt hat vorher, dann würden viele Sachen hier gar nicht funktionieren, weil dieser Safe Space, der da entsteht, das ist, selbst wenn wir nur diese 3 Tage haben oder, was du beschreibst, nur eine Probe bei euch, da werden so eine Art Sicherheit geboten. Und wenn man das annehmen kann als Künstler, wenn man sich da öffnet und sagt, ich vertraue darauf, dass die Typen, mit denen ich das jetzt hier mache, meine Band sind, meine Buddies sind, dann passieren wahrscheinlich bessere Takes, als wenn das nicht stattfinden würde.
Das merkst du ja, also bei The Voice merkst du, wenn die Talents rauskommen und echt aufgeregt sind, dann ist der Blick zur Band und dann strahlt man und gibt ein gutes Gefühl. Das ist schon mal viel wert, ne? Für so einen Künstler. Es gibt Leute, die sind Profis, es gibt Leute, die singen unter der Dusche. Mhm. Da ist wirklich alles mit dabei. Und du musst jedem das geben, was es braucht.
Ja. Auch da wieder viel Psychologie. Wird mit Sascha Kohl beim Thema In-Ear das Thema kurz mal angeschnitten, Menschen lesen, was schraube ich dem für einen Sound, und bei uns ist so ein bisschen wie, wir haben das Arrangement, steht alles, und wie grinse ich rüber, wie spreche ich denjenigen an, diese kurze Kommunikation, damit derjenige sich dann wohlfühlt. Und sing mein Song, The Voice, haben wir schon gesagt, ist ein großes Ding, du bist aber weiterhin auch jetzt mit Fanta 4 auf Tour, dieses Jahr auch wieder.
Auch, genau, da bin ich seit, glaube ich, 25 Jahren dabei.
Bist du da MD auch, oder?
Ja.
Also Keyboarder schon immer?
Ja.
Schon immer MD oder ja. Du hast die erste Band quasi zusammengestellt?
Nee, ich habe die nicht zusammengestellt, die hat sich ergeben. Ich habe ja mit dem Flo Downer davor schon in verschiedenen Formationen gespielt. Mhm. Kennen uns schon aus Jugendzeiten. Wir haben so einer World Jazz Ethno Band gespielt, so damals zusammen. Und er war schon vorher bei den Fantas. Mhm. Früher war's, waren die vier und Drums mit dabei.
Okay.
Und irgendwann sagt der Flo so im Sommer, ich glaube, die Fantas wollen jetzt eine Band und ob ich denn da mal Lust hätte.
Ja.
Und so kam es. Dann kam noch der Markus Kössler dazu, da war der Dominik noch nicht dabei.
Ja.
Das war auch ein Freund von Flo, Bassist aus Jugendzeiten. Und ich kannte dann den Roland Peil von anderen Sessions, und dann kam er dazu. Das hat sich so ergeben.
Jetzt und seit wie vielen Jahren?
25, ich glaube, ja.
Man hat ja immer so ein bisschen, das ist ja oft DJ, die Front, die Sänger und dann irgendwie ein Drummer dazu. Ne? Das ist ja oft so bei Hip-Hop.
Ja.
Aber wo man dann bei euch wirklich gemerkt hat, dass eine große Band involviert war, war natürlich die Unplugged-Situation. Da hat man gemerkt, oh, das ist ja richtig arranged, da ist wirklich Arbeit dahinter. Das fand ich dann so, oh, cool, dass Hip-Hop auf so eine organische Band trifft. Das fand ich super spannend.
Wann war denn das Unplugged so in Balbe?
Ich glaube, das war 2000, glaube ich.
Okay. Ja. Okay. Und wie geht es dann für dich weiter jetzt die nächste Zeit? Max ist ein bisschen unterwegs, oder?
Genau, wir machen gerade
Max Herre
und Joy, neues Album.
Ja.
Das wird, glaube ich, im, wann kommt das denn? November, Oktober, sowas? Bin mir nicht sicher. Das ist jetzt im Dezember, auch Fanta 4 ist im Dezember.
Mhm.
Dann mache ich Teddy, wie du weißt, da waren wir. Standen wir auch schon mal auf derselben Bühne.
Ja. Die Live-Konzerte oder eine Fernsehshow?
Live, Amazon-Shows sind, die laufen schon, die sind schon abgedreht. Wir sind nächstes Jahr auf Arena-Tour tatsächlich.
Ah, okay, das war eine Amazon Prime-Sendung.
Ja. Die kann man jetzt sehen und auch ein Live-Konzert aus Frankfurt kann man ab 20. März auch sehen.
Sehr zu empfehlen. Wir hatten ich hatte das Vergnügen, in einer Band, die der Lilo zusammengestellt hat, für eine andere Amazon Prime Show mit Teddy.
Ja.
Das war so eine Stand-up-Geschichte.
Also humoristisch auch viel.
Ja, wie immer.
Man muss dazu sagen, es war nicht seine Show.
Er war Host.
Genau.
Ja. Genau. Okay. Die hieß Last One
Love.
Nee. Wie hieß die?
Nee,
One Mic Stand.
Nicht one. So viele Fernsehshows gemacht.
Ja, gesehen.
Das ist auch, es war unfassbar lustig, das zu produzieren, zu drehen. War eine mega geile Band. Da hattest du uns Horns eingeladen.
Nicht wenige.
6 Horns an der Zahl. Das war wirklich mal eine Ausnahme. War super fett.
Das war aber wirklich, muss ich dazu sagen, auch Verdienst von Teddy. Teddy hat gesagt, ich mache die Show, wenn ich eine fette Band kriege.
Yeah.
Dann haben wir gesagt, wir machen sie jetzt fett. Wirklich.
Ja, das war eine unfassbar geile.
Das ist cool, dass der Teddy auch so, das ist ja auch ein richtiger Musiker
eigentlich. Ja, so wahnsinniger Sänger, also toller Typ.
Einfach. Cool,
echt. Ja, ich liebe ihn.
Genau, dann gibt es das Live-Ding, da bist du auch dabei mit dem Teddy. Also genau. die Live, was ja auch so ist, das ist seine Live-Show.
Mhm.
Der Musikanteil ist dann nicht so wahnsinnig hoch, wie ist das im Vergleich?
Die zweite Hälfte der Show ist dann mit Band, also insgesamt spielen wir 6, 7 Songs.
Ja.
Ja. Und davor ist er alleine da.
Mhm.
Es gibt da eine Szene, also ein Part, wo er mich dann nach vorne ruft und an so einem rollenden Piano.
Mhm.
Und dann weiß keiner von uns, was passiert. Das finde ich immer ganz, ganz lustig. Dann spiele ich irgendwas an und er macht was draus.
Wow.
Und andersrum auch.
Es ist
sehr lustig. Also die Frankfurt-Show ist auch sehr empfehlenswert.
Und wann ist das? Geht das los?
Ab 20. März, glaube ich, gibt es die auf Amazon Prime. Ja.
Das muss ich mir
aber lohnt sich natürlich auch live hinzugehen, weil
absolut.
Der Teddy ist so in the moment und ist viel improvisiert. Es ist wahnsinnig schräg.
Kannst in jeder Show gehen, ist jedes Mal anders.
Ich habe das sehr genossen, ihn kennenzulernen. Es war eine sehr schräge Situation, echt cool.
Er ist ja so unfassbar lustig, immer das, was man von ihm kennt.
Jetzt, du hast seit Ewigkeiten, machst du Fernsehen, seit Ewigkeiten die MD-Situation. Wie gehst du grundsätzlich ran? Wir wissen ja, wie das ist, wenn man auf so einem Level arbeitet, es rufen nicht 1000 Leute an, würde alles so weiterlaufen sozusagen. Entscheidest du selbst aktiv, ich will jetzt mal ein Projekt machen, was nicht kommerziell ist oder was ich schon immer machen wollte. Nehme ich mir dafür Zeit? Sagst du dafür Sachen ab mal oder nimmst Sachen mal nicht an, um mal irgendwas zu verfolgen, was du schon immer machen wolltest? Oder sagst du, ich habe keine Zeit dafür, ich nehme einfach alles, was kommt? Gibt es da für dich so einen Fahrplan oder irgendwelche Wünsche?
Also ich sage ziemlich viel ab, muss ich sagen. Also das, was ich mache, ist schon so das, was ich machen möchte. Mhm. Und dadurch, dass ich ja auch viel schreiben darf für die Sachen, ist es für mich auch so was Eigenes. Mhm. Ja? Also ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, irgendein Soloalbum zu machen. Mhm. Zumindest jetzt noch nicht. Wenn, dann wird das vielleicht so ein Hybrid sein zwischen Orchester, Jazz, Big Band, irgendwas in der Art, weil ich liebe es ja für Orchester und Big Band zu schreiben. Aber im Moment bin ich happy, so wie es läuft. Irgendwie ich habe mit tollen Musikern zu tun, so wie ihr auch. Und kann mich da austoben. Solange das gegeben ist, bin ich happy, ehrlich gesagt. Ich habe ein tolles Studio, ich kann mich da austoben. Ich treffe mich mit Musikern, schreibe Songs irgendwie. Ja, es ist ein Austausch da auch mit anderen Leuten. Also ihr seid auch gerne mal willkommen bei mir in Köln.
Sehr gern, ja. Ja.
Also das wollte ich dir auch noch zurückgeben. Das wirst du wahrscheinlich von anderen Stellen auch schon gehört haben. Aber das finde ich so total spannend eigentlich, trotz des Workloads. Und wir haben jetzt an ein paar Stellen zusammen zu tun gehabt. Aber man weiß ja, da ist ein riesen Alarm dahinter und so weiter. Und das ist aber, was bei dir rüberkommt, ist, ich habe immer das Gefühl, du brennst dafür noch. Und bringst es aber unglaublich relaxed an uns rüber und lässt Freiraum dafür, dass wir uns dann auch noch einbringen können. Ja. Obwohl man auch sagen könnte, okay, das ist jetzt hier eher gerade so, ich sage es mal im schlimmsten Fall, da muss jetzt ein Jingle hin, so, ne, was nur ganz kurz stattfindet. Trotzdem ist es immer so, dass ich das Gefühl habe, okay, lass uns das nicht nebenbei machen, sondern es hat dann trotzdem einen Stellenwert, das muss geil sein irgendwie. Und das kenne ich von Matthias Grosch genauso, aber es gibt ja trotzdem auch Situationen, ich denke auch, ich habe mal ein Musical gespielt eine Zeit lang in Stuttgart auch, wo man so in so ein Fahrwasser kommt, so, Alter, das ist täglich grüßt das Murmeltier und das ist eigentlich vollkommen egal.
Ist was anderes.
So, ja. Und das finde ich bei dir echt cool, weil man wirklich merkt, du bist immer, du brennst noch für das Ding und wenn du jetzt ja auch sagst, du bist gefordert und du willst eigentlich gar nichts anderes machen und empfindest es eben nicht so als das nötige Übel, sondern im Gegenteil, du kannst dich kreativ ausleben.
Das hat auch wieder was damit zu tun, mit welchen Musikern du arbeitest. Ne? Also Flo Downer würde wahrscheinlich auch nicht sagen, ich spiele einfach irgendeinen Scheiß, gut ist, sondern der würde sagen, das soll halt geil sein. Ne?
Absolut. Das ist halt wenn Flo mal erlebt hat, weiß, wer er ist, dann nimmt kein Blatt von Mund. Also da muss alles stimmen. Also, ja, und das rechne ich ihm wirklich und auch allen anderen, auch Dominik. Das sind alles Leute, wenn es nicht hundertprozentig stimmt,
kriegen die schlechte Laune.
Ja, die kriegen richtig schlechte Laune, aber so bin ich auch.
Ja, klar.
Irgendwie, das sind aber alles tolle Leute. Wie gesagt, ich schreibe ein Arrangement, das ist der Ausgangspunkt sozusagen. Es würde so schon funktionieren, wenn aber jemand eine tolle Idee hat, dann ist die immer willkommen. Mhm. Das ist, finde ich, ist wichtig, weil du arbeitest ja mit Leuten, die auch produzieren. Jeder von den einzelnen Musikern produziert selber, macht Musik und ist auch ein eigener Künstler irgendwie und wäre eigentlich total dumm, nicht zu fragen, was er davon hält.
Ja. Wie war das für dich jetzt hier, eine Woche in Südafrika abzuhängen und du warst ja hier mit Joy und warst in den Momenten, wo die Joy auf der Bühne ist beim Proben, warst du quasi in Charge sozusagen, warst am Start, hast mitgeholfen, hast Joy gefeedbackt und so weiter, aber sonst hast du ja viel Freizeit gehabt.
Ja.
Ist ja auch mal schön. Ich habe dich gesehen, du hast auf der Sonnenterrasse immer wieder gesessen, Sibelius mal aufgehabt, hast wahrscheinlich ein paar E-Mails geschrieben, ein bisschen Kaffee getrunken. War das jetzt für dich Urlaub hier? Wie hast du das empfunden oder hast du durchgearbeitet und irgendwelche Arrangements geschrieben?
Gar nicht. Ich habe es total genossen. Ich kann das aber wirklich ganz schlecht nichts machen. Mhm. Also was nicht heißt, dass ich kann auch mal Ruhe genießen, aber ich bin es gewohnt, jeden Tag am Klavier zu sitzen. Und das fehlt mir extrem. Mhm. Also ich merke schon, es kribbelt schon so richtig. und deswegen hast du mich vielleicht auch mal mit Sibelius gesehen, hier und da mal vielleicht mal so ein paar Ideen skizziert, irgendwie so. Aber habe ich dann auch schnell gelassen. Irgendwie so. Ich habe euch zugehört, es war immer ganz schön. als Maler von außen zu betrachten. Habe das sehr genossen, von außen auch mal Sachen zu hören. Da waren wirklich tolle Arrangements dabei. Auch die Joy Arrangements fand ich ganz toll. So, auch mit Emilio die Version. Man ist ja mit eigenen Songs ja immer so befangen. So. Man spielt jetzt 100 Jahre und hat dann irgendwann auch keinen Bock mehr drauf. Bei den Fantas zum Beispiel, wir haben die da nie gespielt. Mhm. Letztes Jahr zum ersten Mal.
Ja. So. Ach, wirklich?
Ja. Krass. Okay. Da gab es doch diese Session, ne? Ist das Little Big Studios, ja, oder wie es heißt? Ne? Ja, das, ja, haben wir nämlich gesehen. Ja,
Lichtenstein.
Super, ja. Das fand ich ganz toll.
Ja.
Kennst du das?
Little Big Studios?
Ja. Ganz tolle Session, ja. Da hat vor kurzem Incognito, glaube ich, auch. Ja. War da zu Gast.
Die waren auch da. Toll. Das sind ziemlich viele. Hm. Das ist ein alter Freund von mir, der das macht, der Little.
Ah, das ist in Lichtenstein,
genau. Das ist in Lichtenstein, ja, genau. Wir kennen uns. Wir haben zusammen damals diesen österreichischen Popstar gemacht, Mark.
Ja.
Genau. Und
Marquez, ne? Ist das? Ist das
Mark, Mark W. schreibt man.
Ja, genau.
Eigentlich Mark. Und der hatte so ein, zwei Hits damals und macht aber heute nur noch Klassik. Mhm. Schreibt Opern und ist ein krasser Typ. Also ja, ganz toller Typ. Mhm. Da habe ich den Lidl kennengelernt. Mhm. Und irgendwann schrieb er, dass er ein Studio hat, ein Mastering-Studio hat er schon immer gehabt.
Mhm. Mit dieser Vinyl-Geschichte auch.
Ja, ne? Genau. Ja. Die haben, es gibt da wirklich alles im Haus, von Kamerateam, Regisseur.
Wow.
Das ist tolles, also sehr empfehlenswert für so Live-Geschichten mit Publikum auch.
Und dieses Konzert presst er dann live auf eine Vinyl? Wie ist das nochmal?
Nee, wird schon auf Bandmaschine aufgenommen. Mhm. Und gemischt und dann auf Vinyl.
Dann direkt auf. Ja. Cool.
Genau. Und das war auch mit den Fantas auch live eingespielt alles. Ja.
Ja, schön, schöne Sache. Cool, hey.
Ja, ich sage, ich glaube, wir sind jetzt, ich habe mir auf die Uhr geguckt, aber es fühlt sich so an, als hätten wir sehr tolle Inhalte von dir hier gebannt in einer sehr ruhigen, ich bin so ein bisschen zerstört von gestern noch, so ein langer Produktionsabend gewesen.
Ja, wir hatten ja kurz überlegt, vorne in der Aula das zu machen, da wird aber heute die Afterparty aufgebaut, da ist schon groß Heckmeck, da war es auch recht laut, deswegen haben wir uns jetzt hier in meinem Zen-Garten hier
eingefunden. Schöner.
Ja, schön, ne, mit diesem Blick auf.
Halt schön.
Also tausend Dank, dass du dich mit uns hier hingesetzt hast, super spannend.
Dank an euch.
Wir könnten über sehr viele andere Dinge noch reden. Es wird auch nicht das letzte Mal sein, dass wir uns über den Weg laufen.
Es gibt immer noch tausend Sachen, aber es geht ja nicht darum zu erzählen, was man alles so macht, sondern vielleicht mal so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, wie es so hinter den Kulissen ist.
Genau, das ist. Ich glaube, unsere Zuhörer, Hörerinnen werden sich total freuen, nochmal diesen Einblick zu kriegen.
War ein spannender Einblick auf jeden Fall.
Ja, dankeschön.
Und natürlich, danke, hört rein. Wir haben jetzt nicht viel verraten von der diesjährigen Staffel mit dem, was wir mit der Joy hier gemacht haben. So viel kann man, glaube ich, verraten, dass wir finden, es wird ziemlich geil.
Es war eine super Staffel, ja. Absolut. Und vor allem mit Joy endlich mal. Joy und Max gibt es ein neues Album auch. Dieses Jahr gibt es viel Musik von euch und von uns. Im Mai gibt es die Show dann zu sehen und dann schauen wir mal.
Ich freue mich auf die Show auf jeden Fall.
Wird mega. Wir senden leicht regnerische Grüße aus Südafrika nach Deutschland und sagen danke an Lilo.
Dankeschön.
Danke an euch.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.